Wieder Platz. Wir sind ja in diesem Jahr mit diesen komischen Tieren unterwegs, The Big Five. Dieses Bild haben wir schon einige Male malträtiert, weil wir uns die fünf großen Redeblöcke aus dem Matthäus-Evangelium anschauen wollen. Das sind ganz wichtige Lehreinheiten. Da ist die Bergpredigt, die Aussendungsrede und jetzt diese Predigtreihe befinden wir uns in der Gleichnisrede von Jesus. Und dann geht es nochmal weiter mit der Gemeinderegel, sehr spannende Rede von Jesus und dann noch einmal die Rede gegen die Pharisäer und die Lehre von den letzten Dingen. Und die Inspiration zu dieser Predigtreihe hat ganz viel mit dem Ende vom Matthäus-Evangelium zu tun, wo Jesus ja diesen ganz bekannten Missionsbefehl quasi gibt, der eigentlich jede Kirche beleben sollte und bestimmen sollte, wo er sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Und dann sagt, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Das ist das eine, dass man hingeht zu den Menschen, ihnen die frohe Botschaft sagt. Wenn sie sich für Jesus entscheiden, ist es auch ideal, wenn sie sich dann auch taufen lassen. Ganz toll. Aber dann dieses Lehren, das ist dann ein längerer Prozess. Also dranbleiben, die Worte Jesu in sich aufzunehmen, sie anzuwenden auf mein Leben. Das ist ein Prozess, den wir vielleicht auch Jüngerschaft nennen können. Und das ist ja auch so ein frommes Wort, was, ja, wo man vielleicht auch sagt, ja, kenne ich so, Jüngerschaft, schon mal gehört. Das Wort bedeutet eigentlich übersetzt, Lehrling zu sein. Und Lehrling bedeutet ja, dass man einen Meister hat und man möchte im Idealfall so werden, so handwerklich begabt oder im Karate gibt es ja auch einen Meister und so, dass man so ein toller Sportler wird. Also dass man so wird wie er und vielleicht idealerweise noch besser. Bei Jesus ist aber die Benchmark schon erreicht, würde ich sagen. Also besser als Jesus, das Ideal sollte sich keiner auf die Fahnen schreiben. Aber die Frage ist also, bin ich dabei, dass ich verändert werde in das Ebenbild von Jesus? Dass, wenn ich diese Worte von Jesus höre, die er da sagt, in diesen Reden, dass ich sie in mein Leben hineinnehme, dass es nicht einfach nur Worte bleiben, sondern bin ich wirklich jemand, der immer mehr Jesus ähnlich wird? Ich habe mal eine Lehre gemacht zum Bankkaufmann und da gab es eine Zwischenprüfung. Und das war schon mal eine ganz richtige, wichtige Orientierung. Und ich habe mir halt gedacht, so, wenn wir uns in diesem Jahr vielleicht so ein bisschen die Frage stellen, so wenn wir bei Jesus in der Lehre sind, dass man so mal schaut, wie wäre es denn, wenn jetzt eine Zwischenprüfung ist? Mache ich das, was Jesus hier sagt? Bin ich Jünger von ihm? Bin ich jemand, der andere Leute auch zu Jüngern macht? Das heißt also, ich komme mit Menschen in Kontakt und schaue danach, wo ich einen Anknüpfungspunkt habe für das Evangelium, für die frohe Botschaft, weil der Geist Gottes in mir lebt. Und er will ja gewissermaßen raus. Paulus spricht davon, dass in ihm diese Kraft ist, die ihn drängt. Das ist eine Liebe, die ihn nach vorne drängt. Das heißt, die Liebe Christi drängt mich. Ist ja so, wenn man Druck hat, muss es ja irgendwo hin. Und das ist etwas, was in Paulus so ist. Eine Liebe, die ihn drängt zu den Menschen. Und das ist die Frage. Passiert das in unserem Leben? Sind wir so von der Liebe Gottes erfüllt, dass sie uns zu den Menschen drängt? Ich muss gestehen, dass das bei mir nicht immer der Fall ist. Und ich schimpfe mich ein Jünger Jesu und ich merke manchmal sind mir die Leute draußen ganz egal. Und dann kann ich mich auch ganz doll anstrengen, das kannst du vergessen. Es braucht eine neue Begegnung mit dem Geist Gottes, dass wieder die Liebe Gottes neu in uns anfängt zu brennen. Und was, wenn Menschen sich dann taufen lassen, haben idealerweise, wichtiger Moment im Leben eines Christens, dass man sich taufen lässt. Dann dieses Ding, dass man die Worte von Jesus hält. Jesus sagt nicht, dass ihr die Worte hört, sondern dass ihr sie haltet. Da ist dieser Aspekt von Gehorsam ganz entscheidend. Also die Worte von Jesu in sein Leben aufzunehmen. Wenn wir jetzt in dieser Predigtreihe bei der Gleichnisrede sind, also die Bildersprache Gottes, so haben wir das mal genannt, die Gleichnisse von Jesus, dann geht es hier ganz viel darum, dass Jesus Gleichnisse erzählt in diesem Kapitel. Es geht darum, dass er Metaphern, sprachliche Bilder benutzt. Das ist in unserer Sprache und in der Rhetorik ganz, ganz wichtig, um Dinge zu erklären. Also zum Beispiel, das ist doch Schnee von gestern. Das ist eine Metapher, ein Bild. Können wir leicht verstehen und dadurch können wir das besser uns vorstellen, wenn wir das sagen. Oder als ich davon etwas gehört habe, bin ich aus allen Wolken gefallen. Das ist ein Bild. Du bist ja nicht tatsächlich aus dem Himmel gefallen, sondern du bist aus allen Wolken gefallen. Das ist ein sprachliches Bild und das macht Jesus auch. Um Dinge, um kosmische Wahrheiten, Dinge aus der unsichtbaren Welt in unsere sichtbare Welt hineinzubringen, damit wir sie uns besser vorstellen können, damit wir da uns innerlich anknüpfen können, damit wir es in unser Leben hineindrücken können. Weil die Dinge des Reiches Gottes, von denen Jesus da spricht, sind abstrakt. Das Reich Gottes kann man nämlich nicht sehen. Man kann nur die Auswirkungen sehen. Genauso wie man den Wind nicht sehen kann, aber die Auswirkungen des Windes sehen kann. Wenn du nämlich die Segel hisst, wenn du ein Segel setzt und mit einem Schiff unterwegs bist, dann merkst du, ob da Wind ist oder nicht. Sehen kannst du den Wind aber nicht. Und das Reich Gottes und die Dinge, die Jesus da deutlich machen will, sind einfach abstrakte und schwer zu begreifende Dinge. Und Jesus sucht einfache Bilder aus dem Leben der Menschen, aus dem Alltag der Menschen, damit sie sich das vorstellen können. Das ist der Grund, warum Jesus diese Gleichnisse benutzt. Und ich werde heute über das Gleichnis sprechen mit euch vom Unkraut und dem Weizen. Das Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen für mich als Kleingärtner und Mini-Grundstückbesitzer, da würdest du keinen Unterschied kennen bei meinem Vorgarten zwischen Unkraut und den Blumen, die dahin gehören. Also ich habe da nicht so den grünen Daumen. Und ja, ich weiß nicht, ich bewundere ja die Leute, die das alles immer hinkriegen und dann genau erklären können, wann da welche Wuchsdinger sind und Zeiten und dann blüht das immer. Und unfassbar, ich finde das hervorragend, aber dafür habe ich keine Zeit und keinen Bock. Ich liebe Blumen, Orchideen. Wer mag Orchideen auch? Wisst ihr, warum ich Orchideen gut finde? Da kann man alle paar Wochen mal ein bisschen ein Glas Wasser reinkippen und die leben immer noch. Ich habe zwei Pflanzen, die viele Jahre überlebt haben, das sind Orchideen. Weil immer wieder, wenn ich denke, ach du meine Güte, ich glaube, die Blätter sind schon immer trockener, dann kann ich mir wieder ein Glas Wasser reinkippen und die überleben das. Die sind sehr dankbar. Aber das ist, wie gesagt, dieses Bild würde heute Jesus wahrscheinlich nicht mehr benutzen, weil wir nicht morgen oder heute Abend oder wie auch immer wieder auf dem Acker stehen. Jesus würde vielleicht heute andere Bilder benutzen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns ein bisschen in die Zeit damals versetzen. Das ist eine ländliche Kultur, Nahen Osten. Und die Bilder, die Jesus da benutzt, sind sehr, sehr plastisch. Kann sofort jeder verstehen. Im Kern dieses Gleichnisses geht es um zwei Personen und zwei verschiedene Sorten von Samen, die da auf einen Acker ausgeteilt werden. Und damit erklärt Jesus etwas. Dass es nämlich zwei Königreiche gibt. Es gibt tatsächlich zwei Herrschaftsgebiete, in denen der Mensch unterwegs sein kann. Und das absolut Wichtigste an diesem Gleichnis meines Erachtens ist die Frage, in welchem der beiden Herrschaftsgebiete lebst du? Das ist die Frage. In welchem Herrschaftsgebiet lebst du? Das ist die Frage. Es ist die Frage nach einer Standortbestimmung. Wo lebe ich? Paulus sagt es so schön, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst. Oder erkennt ihr an euch selbst nicht, dass Christus Jesus in euch ist? Wenn nicht, dann werdet ihr ja nicht bewährt. Paulus fordert also Christen auf, erforscht dich selbst. Wo stehst du? Und ich glaube, dass diese Texte, auch die Jesus dort benutzt, dann, was ich euch gleich vorlesen werde, das ist nicht, er sagt, um Angst zu machen, sondern um eine unsichtbare Realität sehr plastisch vor Augen zu führen. Und es geht daran, sich zu prüfen und auch sich keiner Illusion hinzugeben. So nach dem Motto, ja, weil ich einen Taufschein habe oder weil ich vielleicht jeden Sonntag einen Platz anwärme in einer Kirche, passt das schon alles. Wir leben nämlich gerne manchmal in Illusionen. Ich möchte mit euch diesen Text mir anschauen. Matthäus 13 ab Vers 24. Jesus erzählte noch ein anderes Gleichnis. Das Himmelreich ist vergleichbar mit einem Bauern, der gutes Samengut auf sein Feld sät. Doch in der Nacht, als alles schlief, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging wieder weg. Als das Korn, na, okay, machen wir nochmal. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker sät. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Halme wuchsen und Frucht brachten, da fanden sich auch Unkraut. Da traten die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du also, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach, nein, auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in den Bündeln, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt in meine Scheune. Soweit Gottes Wort, auch wenn ich das hier in einer anderen Übersetzung hatte, offensichtlich. Das ist das Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen. Danach kommen noch zwei weitere Gleichnisse, die Jesus dann erzählt, vom Senfkorn und vom Sauerteig. Und in der letzten Woche hat Jürgen ja schon vom vierfachen Ackerfeld gesprochen. Also Jesus benutzt ganz, ganz viele Bilder hier, um Sachen deutlich zu machen. Im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, da war das Saatgut das Wort Gottes, was ausgesandt wird. Und hier hat das Saatgut eine andere Bedeutung, dazu werde ich gleich noch etwas mehr sagen. Zentral in diesem Gleichnis ist, dass da neben dem Seemann, der in beiden Gleichnissen vorkommt, hier jetzt eine andere Person das Feld betritt. Das ist ein richtig mieser Typ, der nachts kommt. Im Dunkeln. Und der streut Lolch, Taumellolch heißt das Zeug. Das ist so ein Korn, das ist wie Weizen. Sieht fast aus wie Weizen. Wenn es aufgeht, dann hat man das Gefühl, da ist gar kein Unterschied. Da ist Weizen und dieses Lolch. Dieses Zeug ist aber sehr tückisch. Es ist weizenähnlich, aber in dessen Körnern, da wächst ein giftiger Pilz. Das sieht am Anfang alles fast gleich aus, bis dann die Ähren sich ausbilden. Und wenn sie, ach du meine Güte, das ist ja giftig. So ein Mist. Das ist ja gar kein Weizen. Das ist ja die Empörung, die von den Erntehelfern dort mitschwingt. Das ist ja gar nicht nur Weizen. Herr, was sollen wir tun? War jetzt alles umsonst? Müssen wir jetzt sofort aktiv werden, alles rausreißen? Jesus erklärt das Gleichnis. Einige Verse später, ab Vers 36, das lese ich jetzt hier aus meiner Übersetzung. Danach ging Jesus ins Haus und ließ die Menschenmenge draußen stehen. Seine Jünger baten ihn, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Feld. Jesus sagte, der Bauer, der den guten Samen aussät, ist der Menschensohn. Also ich, Jesus, ich bin es. Das Feld ist die Welt und der gute Same steht für die Kinder des Himmelreichs. Das Unkraut sind die Menschen, die zum Satan gehören, die Feinde, der das Unkraut zwischen den Weizen ausgesät hat, ist der Teufel, der Feind. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntehelfer, das sind die Engel. Genauso wie das Unkraut aussortiert und verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel schicken und sie werden aus seinem Reich alles entfernen, was zur Sünde verleitet und alle Menschen, die Böses tun. Und sie werden sie in den Ofen werfen und verbrennen, dort werden sie schreien und mit den Zähnen knirschen. Dann werden alle, die zu Gott gehören, im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer bereit ist zu hören, soll zuhören und verstehen. Das ist gewiss keine gute Nachtgeschichte für kleine Kinder ab 3 Jahren. Mein Sohn hat mal in einer Kinderbibel Da ging es um die Versuchungsgeschichte und da war also auch so eine Illustration vom Teufel und so weiter. Da haben wir richtig, hat er halt richtig Angst bekommen. Und das ist ja auch so eine Geschichte hier. Da kommt der Teufel nachts und streut da etwas aufs Feld. Und selbst ich als Profi-Papa hatte da Schwierigkeiten, ihm nachher zu erklären, dass Jesus doch stärker ist und so weiter und so fort. Deswegen, also das ist jetzt keine Geschichte für gute Nacht. Hier geht es um ein richtig ernstes Thema. Jesus macht seinen Zuhörern hier etwas deutlich. Leute, das ist wirklich eine Situation, wie sie in der unsichtbaren Welt ist. Jesus ist der gute Seemann, sag ich jetzt mal, dem der Acker gehört. Und er streut den Samen aus nicht in die Kirche hinein, sondern in die Welt. Und Satan ist derjenige, der nachts kommt, diese finstere Gestalt. Und es gibt ja da die Diskussion, gibt es den Teufel überhaupt als persönliches Wesen? Muss man da überhaupt dran glauben? Ist es nicht ein bisschen antiquiert? Und ich will an dieser Stelle nicht ausführlich auf die ganzen Diskussionen eingehen, die es da auf der theologischen Seite gibt, ob Satan ein personales Wesen ist. Ich tue das einfach mal ganz kurz, indem ich einfach nur sage, ohne diese Diskussion aufzureißen, dass ich mich an die Seite von C.S. Lewis stelle, der gesagt hat, es gibt zwei Irrtümer über den Teufel, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt. Sie widersprechen sich und haben doch dieselbe Auswirkung. Die eine ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen. Die andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Der Teufel selbst freut sich über beide Irrtümer gleichermaßen. Und wenn es stimmen sollte, dass der Teufel nur ein Chiffre für das Böse im Allgemeinen als Sinnbild für unsere innersten Ängste und Widerstände wäre, also eine Metapher für das Böse in der Welt, dann möchte ich gemeinsam mit dem Greifswalder Theologen Michael Herbst sagen, dann hätte Jesus ja selbst nur gegen Schießbudenfiguren gekämpft. Wer das wegstreicht, erklärt Jesus zu einem vormodernen Naivling und das wiederum finde ich naiv. Finde ich gut. Da kann ich mit. Es gibt also eben diese zwei Reiche, die Jesus hier uns vor Augen hat. Das ist einmal das Reich, in dem Jesus der Herr ist und es ist das Reich, in dem der Böse regiert. Das sind also die Menschen, die nicht zu Christus gehören. Und ich finde dieses Bild sehr herausfordernd, weil da ganz, ganz, ganz viele Fragen mitschwingen. Gerade in unserer heutigen Zeit. Gibt es da nicht noch einen Weg zwischendurch? Muss man das wirklich so radikal sagen? Ich beuge mich unter Gottes Wort, halte diese inneren Spannungen aus und sage, so steht's hier. Was will Jesus uns hier klar machen? Über das Reich Gottes. Wenn wir uns jetzt wieder hineinversetzen in die ersten Zuhörer, die das gehört haben von Jesus, wenn wir den Kontext beachten. Jesus war zu diesem Zeitpunkt ja schon unterwegs gewesen, hatte großartige Dinge vollbracht. Er war schon quasi so gewissermaßen ein frommer Star. Hatte große Menschenmengen angezogen, hatte Menschen geheilt in der Öffentlichkeit. Hatte Wunder getan, hatte wunderbare Reden gehalten. Und in den Zuhörern entsteht eine Hoffnung, der könnte es sein. Das könnte derjenige sein, der uns befreit von den Römern, der Messias. Das gab es in der damaligen Zeit immer wieder, auch im jüdischen Kontext. In Apostelgeschichte 5 können wir das nachlesen. Es gab einige, die aufgestanden sind gegen die Römer, Aufstände geprobt haben, weil die Römer die Unheiligen sind und wir sind doch das heilige Volk und wir müssen die Römer rausschmeißen. Und da war diese spürbare Hoffnung im Raum, jetzt wird der Messias die Römer rausjagen. Jetzt macht er mal richtig Rambazamba, eine Explosion, puff, peng, pang, die Römer raus und wir sind endlich Gottes erwähltes Volk. Das war die Hoffnung. Jesus, rette uns jetzt und richte dein Reich auf. Und indem Jesus dieses Gleichnis seinen Zuhörern vor Augen zeichnet, sagt er damit, nein, das Reich Gottes ist viel radikaler und umfassender als ein Widerstand gegen das Römische Reich. Da geht es nicht um territoriales Gebiet. Und was er auch deutlich macht, ist, das Reich Gottes kommt nicht auf einen Schlag. Nicht von jetzt auf gleich. Sondern das Reich Gottes ist wie eine Pflanze, die langsam heranwächst. Langsam heranwächst. Ja, es gibt das andere auch. Es gibt dieses Lolch, dieses Taumelleuch, dieser weizenähnliche Gewächs, was diese giftigen Pilze in sich trägt. Das wächst auch an, Aber das Reich Gottes wächst auch. Das Reich Gottes wächst. Es geht also nicht um politische und militärische Dinge. Es geht auch nicht um die wirtschaftliche Lage, sondern Jesus sagt zu seinen Zuhörern, könnt ihr für einen Moment mal eure eindimensionale Erwartung zur Seite stellen? Das Problem geht viel tiefer. Es geht weit mehr als um eine politische Befreiung oder um eine soziologische oder psychologische oder was weiß ich was für eine Dimension. Mit mir kommt das Reich Gottes, sagt er. Packt mal eure Vorstellung zur Seite. Das Reich Gottes bedeutet, unter der absoluten Herrschaft von Gott zu leben. Es geht weit mehr als um Steuererleichterungen und um freie Entscheidungsmöglichkeiten für ein Volk. Es ist ein Reich, in dem es keinen Hass mehr gibt, in dem es keine Sorge und kein Leid mehr gibt. Mit Jesus kommt ein Königreich, wo keine Armut, keine Krankheit und keine Ungerechtigkeit mehr da ist. Und er hat das ja bewiesen, da wo Menschen Hunger hatten, hat er sie satt gemacht. Da wo Menschen traurig gewesen sind, hat er sie getröstet. Da wo sie krank waren, hat er sie geheilt. Wo sie besessen waren, hat er sie befreit. Das ist das Reich Gottes. Es ist das Leben unter der Herrschaft Gottes. Wo es keine Einsamkeit mehr gibt, wo keine zerbrochenen Familien mehr Normalität sind, wo es keinen Mord und Totschlag mehr gibt. Das Reich Gottes ist kein lokal einzugrenzender Ort, wie zum Beispiel das Königreich von Schweden. Da kannst du genau auf der Landkarte nachgucken, hier ist das Königreich Schweden, da. Da ist es. Das Reich Gottes kannst du nicht auf der Landkarte finden. Es ist aber eine Frage von Herrschaft. Unter wessen Herrschaft lebe ich? Und Jesus bringt das wieder in diese Welt hinein, zu dem wir eigentlich geschaffen wurden. Jeder Mensch wurde dazu geschaffen, in dieser liebevollen Beziehung zum Schöpfer zu leben, unter der Herrschaft des lebendigen Gottes, der jeden von uns gewollt hat, geschaffen hat, dem wir unser Leben verdanken. Und Jesus ist gekommen, um diese Beziehung zu Gott wieder möglich zu machen, zu leben als Söhne und Töchter Gottes. Das, was nach dem Sündenfall zerstört wurde, an Beziehung zu Gott, wiederherzustellen. Jesus sagt, ich bringe das Reich Gottes zurück auf diese Erde. Ich komme hinein in diese Welt, um das durchzukämpfen, dass das wieder möglich ist. Ich gehe an die Pforten der Hölle und hole meine geliebten Menschen zurück. Das ist das, was Jesus hier an Kampf beginnt. Warum ist das für uns Jünger wichtig, dieses Gleichnis uns so vor Augen zu führen? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die Existenz des Bösen in dieser Welt richtig einordnen können und daran nicht verzweifeln. Es ist eben nicht die Geschichte vom Happy-Clappy-Ende, während diese Dinge aufwachsen. Da ist von dieser dunklen Macht die Rede, die geheimnisvoll immer ihre Finger im Spiel hat, eben diese dunkle Macht, die in dieser Welt wirkt, die Frucht, die auch mit aufgeht, da wo Ungerechtigkeit, Krankheit, Hass und Krieg ist. Im Galaterbrief wird ein Bild gezeichnet von einer Frucht, die dort entsteht, von Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Eifersucht, Zorn, Zank und so weiter, Neid, Saufen, Fressen, dergleichen. Das ist die Frucht von dem, was es bedeutet, im Fleisch unterwegs zu sein, wie Paulus es nennt. Unter der Herrschaft des Feindes. Die Erntehelfer denken so, oh, das kann doch nicht wahr sein, das müssen wir doch mit Stumpf und Stiel ausreißen. Und Jesus sagt, nee, lass mal warten, alles gut. Wenn ihr nämlich das ausreißt, dann wird der gute Weizen auch zerstört. Es ist also gewissermaßen eine Warnung an die Kirche, sich an dieser Stelle nicht, dass die Kirche auch geschützt bleibt, weil damit sie auch aufgehen kann, die Menschen, die in der Kirche unterwegs sind. Es ist irgendwie auch eine Warnung, dass es nicht nur bei den fragwürdigen Auswüchsen der bösen Welt, dass es da draußen gibt, die bösen Auswüchse. Ich glaube, dass wir uns vor Augen halten müssen, dass auch in unserer kleinen Welt das Gute aufgeht, aber auch das Böse aufgeht. Und dass man da schauen muss, da wo auch fromme Menschen sich treffen, da mischt sich auch zwischen den Glaubensgehorsam, mischt sich auch manchmal so eine giftige Saat mit hinein. Und dass wir an diesem Bild nicht kirre werden. Und dieser Appell, du musst jetzt nicht aktiv werden. Wir müssen keinen heiligen Krieg führen, um die Bösen zu besiegen. Das gab es in christlichen Kreisen zu Genüge. Und es hätte ihnen gut getan, den lieben Schwestern und Brüdern in den letzten Jahrtausenden, wenn sie auf dieses Gleichnis häufiger mal geachtet hätten. Wenn sie keine heiligen Kriege geführt hätten. Das Böse radikal auszurotten und sogar andere Menschen hinzurichten im Namen Gottes, war immer ein Vergehen am Evangelium. Heilige Kriege gab es in vielen Religionen bis auf den heutigen Tag. Und ich glaube, es ist eine Anmaßung, dass man das jüngste Gericht schon in die Gegenwart hineinholt, wenn man sich das anmaßt, hier die Hand anzulegen an diejenigen, die da eben anders denken. Jesus sagt eindeutig Nein. Für ihn entscheidend bleibt der Gesichtspunkt, wie man möglichst viel von dem Weizen retten kann. Um es mal ganz zugespitzt auszudrücken, die Knechte opfern lieber den Weizen, der Hausherr lieber den und die Unkrautfreiheit des Ackers. Am Ende dieser Erklärung heißt es, wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat, der höre. Es geht also darum, dass es nicht eine Vorherbestimmung ist, ob man bei Gott ist oder nicht, sondern hast du Ohren? Hörst du dieses Gleichnis? Auf welcher Seite stehst du? Das ist die herausfordernde Frage. Ist Jesus der Herr in deinem Leben? Es gibt das Reich Gottes und es gibt das Reich der Finsternis. Leider gibt es hier keine dritte Möglichkeit. Und es ist die Herausforderung, sich die Frage zu stellen, auf welcher Seite stehe ich denn? Dieses Gleichnis fordert dich heraus, dich zu positionieren. Wer Ohren hat, der höre. Was geht da in meinem Leben auf für eine Saat? Was geht da für eine Saat auf in meinem Leben? Und es bedeutet für uns als Gemeinde auch und als Kirche bedeutet es, es auszuhalten, dass da auch Böses ist. Darauf zu vertrauen, dass es einen Tag geben wird. Werden ja drei Phasen deutlich. Einmal die Phase des Wachstums, wo diese beiden Pflanzen heranwachsen. Dann die zweite Phase, das Reich des Menschensohns nach der Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit, wo Jesus sagt, ich werde über diese Welt Gericht halten. Jesus wird kommen und wird diese Welt richten. Das ist der Moment, auf den wir als Christen warten, wo die ganze Schöpfung sich nachsehnt, dass Jesus wiederkommt und dass er all das Böse, was in dieser Welt ist, richten wird, dass er Gerechtigkeit wiederherstellen wird. Und die dritte Phase ist die Phase, wo wir in das Haus hineingeholt werden, in das Vaterhaus hineingeholt werden, dass man in dieser ewigen Beziehung mit dem Vater lebt. Das ist die Hoffnung, die in diesem Gleichnis mitkommt. Alle Ungerechtigkeit wird benannt werden, spätestens am Ende der Tage. Liebe Gemeinde, ich möchte euch einladen, aufzustehen. Ich möchte mit euch beten. Ich möchte, wenn du sagst, ich stehe auf dieser Seite, wo ich noch nicht im Reich Gottes bin, möchte dich einladen, das kannst du heute ändern, durch ein